Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Graffiti, das setzte sich ab 1971 als Name durch. Für Tags, Murals, Stencils, Schriftzüge an öffentlichen Wänden. Aber noch vorher, noch bevor es einen so knackigen Namen gab, geisterte durch München ein rätselhafter Schriftzug. Haiduk stand da. Und der und noch einige andere Gründe machten das so cleane, saubere München zu einer der ersten Graffiti-Hochburgen in Deutschland. Tobi Krone hat einigermaßen erstaunt die subkulturelle Frühgeschichte Münchens erkundet.
Es war 1970 und Graffiti konnte man die 6 Buchstaben nur bedingt nennen. Aber der Effekt war ähnlich. Ganz München war am Rätseln über ein Phänomen, das aus dem Nichts über die Stadt hereingebrochen war. Haiduk.
Da stand plötzlich an allen möglichen Hauswänden Haiduk. Und es war dann richtig groß auch in den Medien und keiner wusste, was das ist, weil damals stand an den Wänden nichts. Da hat man nicht irgendwelche Parolen hingeschrieben, egal was. Das kam ja dann erst später so mit den Punks oder so irgendwie dann.
Martin Arz ist Künstler, Autor, Verleger und Kenner der Münchner Street Art. Der 58-Jährige hat einen Stadtführer zum Thema Straßenkunst herausgegeben und zur Geschichte des Münchner Graffiti recherchiert.
Dann war das große Rätsel und die Mädchen haben, was und wer ist Haiduk? Und man dann hat mit irgendwelchen jugoslawischen Fußballvereinen, die ähnlich heißen und schlag mich tot.
Dem Ursprung des Phänomens kam Martin Arz mit seiner Recherche auf die Schliche.
Eine Kommune im Schlachthofviertel, deren Vermieter hieß Haiduk mit Nachnamen. Und die hatten mit dem wahnsinnigen Ärger. Und die haben eigentlich am Anfang nur, um den zu ärgern, zunächst im Schlachthofviertel auf ein paar Wände einfach Haiduk geschrieben mit Farbe so. Und das Ganze hat sich dann quasi verselbstständigt und plötzlich war überall in München, Schwabing, sonst wo, Berg am Laim, überall stand Haiduk, weil die Leute halt, obwohl sie gar nicht wussten eigentlich, was es ist, sie fanden es halt lustig und haben überall Haiduk geschrieben. Und das war sozusagen die erste verrückte Graffiti-Welle, die über München mal hereingebrochen ist. Aber danach war dann erstmal wieder Ruhe.
Sie sollte noch ein Jahrzehnt anhalten. Dann aber poppte in der bayerischen Landeshauptstadt eine lebendige Graffiti-Szene auf, die auch den Rest Europas prägen sollte. In den frühen 80ern bekommen die ersten Jugendlichen Wind von dem neuen Kunsttrend aus New York, wie ein gewisser Matthias Köhler, seit Jahrzehnten unter dem Pseudonym Lumit bekannt. Heute ein Mann mit bunt bekleckster Künstlerhose und ergrautem Pferdeschwanz.
Ich bin nicht in München groß geworden, ich bin in Buchloe groß geworden. Das ist im Ostallgäu eine 10.000 Einwohnerstadt, ein bisschen kleiner war es damals noch. Und die haben einen großen Wasserturm am Eingang. Also ein Betonbauwerk, das direkt an der Einfahrt ist, um da reinzukommen. Und den hatte ich dann nachts bearbeitet und das war tatsächlich 2 Tage später in der Zeitung. Und auch plötzlich so die Diskussion, sollen wir nicht den ganzen Turm mal ein bisschen bunter machen und so weiter. Dann habe ich gemerkt, oha, da geht was mit Graffiti. Man kriegt Aufmerksamkeit. So das, was man ja heute unbedingt braucht für alles Mögliche, war damals mit so ein paar Sprühdosen und einer Nachtaktion tatsächlich noch möglich.
Lumit zog dann mit seiner Mutter nach München um, guckte 1983 den Graffiti-Film Wild Style.
Und da war ich dann nach dem Film, da war es dann... Hat es mich vergessen können, dann ging es nur noch, ich will das auch und raus und malen und malen und malen.
Zusammen mit 6 anderen Sprayern sorgte Lumit eines Nachts 1985 an der idyllischen S-Bahn-Endstation Geltendorf für eine europäische Premiere.
Es war zwar bitterkalt wahrscheinlich, das war so eines dieser Rekordwinter, war zwar schon März, April, aber es war bestimmt an die 15 Grad minus, hat sich angefühlt, was kein Mensch bemerkt hat, weil wir so im Rausch waren, dieses Ding anzumalen. Das ist also Schmerz, Hunger, Durst war da nicht der Fall. Wir waren nur auf Adrenalin, nur malen und hatten ja damals keine Ahnung, ob das irgendjemand mitbekommt.
Die Presse und die Bahnpolizei bekamen es mit und so dann nach und nach auch die aufkeimende europäische Graffiti-Szene. Ein Whole Train.
Ein Zug, der von vorne bis hinten komplett bemalt ist, außen, ja, den nennt man eben ein Whole Train, also einen ganzen Zug. Und das war die absolute Sensation damals, weil es nämlich der allererste europäische, nicht nur der erste deutsche, es war der erste europäische Whole Train. Und selbst in den USA gab es selten Whole Trains, das war immer noch was Besonderes. Und dass ausgerechnet hier in München, Geltendorf, der erste europäische Whole Train dann gefahren ist, das war der absolute Wahnsinn.
Auf die erste vollgesprühte S-Bahn folgte bald die erste deutsche Sonderkommission Graffiti bei der Bahnpolizei. Der Whole Train blieb für Lumit nicht folgenlos. Er musste Sozialstunden ableisten.
Da es nicht meine erste Gerichtsverhandlung war und ich ja Wiederholungstäter faktisch war, hatte ich, glaube ich, über 100, 120 Arbeitsstunden, die ich natürlich hauptsächlich damit zugebracht habe, für ein Jugendcafé im Austausch behinderter, nicht behinderter Jugendliche, die Renovierung. Eigentlich sollte es weiß sein, das Café, was es am Schluss natürlich nicht war, eben gemacht habe. Also das heißt, selbst meine Bestrafung war so nach dem Motto so, aber du kannst ja was, was ein bisschen mehr als nur weiß ist. Ja, also machst dann doch, auch wenn wir es jetzt als Strafe nennen müssen. Ja, gut, habe ich natürlich gemacht. Wir mussten aber allerdings auch viel Geld zahlen. Also es ging ja so, dass die DB ja auch zivilrechtlich ihren Schaden wieder haben wollte.
Doch durch seine steigende Bekanntheit sprühte Lumit schon bald die Wände von Privatleuten voll. 1993 auch das Badezimmer von Oberbürgermeister Christian Ude. Und er verdiente damit nicht wenig Geld. Bis heute arbeitet Lumit als anerkannter Street-Art-Künstler und kuratiert Münchens letzte freien Wände, wie hier im Werksviertel, den ehemaligen Fabrikhallen von Zündapp und Pfanni, wo die Wiener Street-Art-Künstlerin China Girl Teil gerade ein Festival für weibliche Sprayerinnen organisiert.
München war vor Berlin dran mit Malen, unter anderem wegen Lumit. Das heißt, die sind eigentlich einer der Ursprungsorte, wo es angefangen hat in Deutschland mit Graffiti. Weiß kaum jemand heutzutage mehr, aber das ist schon nice.
Woran lag das?
Ich glaube, das lag ein paar Wahnsinnigen.
Die Wahnsinnigen waren zweifellos wichtig. Wahnsinnige wie Ray, der sich 1985 von einer Eisenbahnbrücke abseilte, um knapp 30 Meter über der Isar eine Comicfigur auf den Pfeiler zu sprühen. Andere, sehr bürgerliche Graffiti-Fans sorgten für eine rasche Förderung der Street-Art. Peter Kreuzer etwa, ein Volkskundeprofessor. Er legte schon früh eine Fotosammlung für das Stadtarchiv an und brachte die Szene überhaupt erst zusammen. Lumit hat noch eine These, warum sich hier in München alles früh entwickelte.
Es ist besonders kunstaffin. Die Leute gucken immer nur so saubere Städte. Aber wenn du in einer Stadt mit so vielen Pinakotheken wie wir haben, Haus der Kunst, wirklich Dinge, die auf Ästhetik Wert legen, auch ein Stadtbild, das auf Ästhetik Wert legt, das prägt auch als Maler. Das heißt, wir hatten einen sehr hohen Anspruch. Wenn wir Bilder an die Wand setzen wollten, mussten wir uns ja mal messen. Die Klassizistik ist um uns rum, ja, wo dann von vornherein klein war, oh, aber Hundsand schon, wie der Bayer sagt. Also mag zwar eine Sachbeschädigung sein, aber die sieht gut aus, sie kommen davon damit, ja. Die Leistung, die er bringt, ist schon klasse.
Hinzu kamen schon sehr früh legale Malflächen wie der aufgelassene Flughafen München-Riem oder die alten Panzerhallen der US Army, die Wandgemälde mit der Höhe von 8x20 Metern erlaubten und weltweit Graffiti-Größen nach München lockten. Heute gibt es nur noch wenige solcher Orte. Das Werksviertel am Ostbahnhof vermarktet seinen Kreativflair professionell mit der Aura großer Graffitis. Im Münchner Süden am Schlachthof gibt es eine Wall of Fame. Ansonsten werden die letzten Industriebrachen gerade in Betongold verwandelt, seufzt der Street-Art-Kenner Martin Arz.
Und dadurch ist München so langsam aber stetig von der Landkarte der interessanten Graffiti-Städte gerutscht, was ich sehr, sehr bedauere. Wenn ich durch die Fußgängerzone gehe oder durch die Innenstadt von München, klar, es gibt wenig Brandmauern, es gibt wenig glatte Wände, aber es gibt sie. Und wenn ich dann eben sehe, dass die einfach weiß sind oder, was weiß ich, dieses komische Nymphenburg-Gelb, weißt du, wo halt einfach, wo ich mir denke, hallo, es gibt so gute, versierte Leute, die dir die Wand großartig malen und dann hast du dann zusätzlich noch irgendwie ein Benefit, dass die Touristen kommen oder was auch immer. Aber da schlafen sie.